und herzlich willkommen zu She Drives Mobility. Mein Name ist Katja Diehl. Seit über 5 Jahren lade ich mir hier alle 14 Tage Gästinnen ein, weil die Mobilitätswende in Deutschland noch nicht begonnen hat. Das ist so ein kleines Nachschlagewerk hier mittlerweile geworden. Ihr könnt hier auch gerne mal nach verschiedenen Schlagworten suchen und einfach feststellen, alle Lösungen sind schon da. Ihr könnt auch gerne mal mir schreiben, wenn ihr denkt, dass euer Produkt oder eure Arbeit geeignet ist, in diesem Podcast mal stattfinden zu können, weil ich glaube, wir nehmen das einfach mal selbst in die Hand, oder? Und deswegen ist die heutige Episode auch ganz passend, glaube ich, weil ich mich mit Christoph Stürmer von der Umwelthilfe getroffen habe. Die Deutsche Umwelthilfe hat zusammen mit anderen Beteiligten, die schon vor ein paar Jahren, das war 2021, schon mal Verfassungsklage eingereicht haben gegen unsere Bundesregierung, weil die Politik und die Gesetze, die wir vorantreiben, einfach nicht ausreichen, um das 1,5-Grad-Ziel von Paris zu halten. Dazu sind wir aber verpflichtet, weil wir haben es ja unterschrieben. Und es gibt jetzt ein neues Klimaschutzgesetz, das hat einfach wieder alles entkernt. Das lag so ein bisschen länger beim Bundespräsidenten, der hat es geprüft, aber dann doch final unterschrieben. Und es gab in den Parteien selber große Debatten, vor allen Dingen bei den Grünen, ob man da ja oder nein stimmt bei der Abstimmung im Bundestag. Und es gibt Menschen wie Toni Hofreiter oder Lisa Badung, die halt als Teil der Grünen nicht mit Ja gestimmt haben, weil sie gesagt haben, das lässt sich nicht mit meiner Haltung zum Klimaschutz vereinbaren. Und Christoph und ich haben uns getroffen, eine knackige halbe Stunde Talk, weil ich gemerkt habe an den verschiedenen Fragen, die mich so erreicht haben, dass es noch irgendwie ein bisschen Klärungsbedarf gibt. Was ist eigentlich so eine Verfassungsklage? Was betrifft die anderen vorherigen erfolgreichen Klagen? Worauf baut es eigentlich auf? Und wer kann mitmachen? Und turns out, ich spoiler mal, ihr könnt alle mitmachen. Denn es wäre natürlich fantastisch, wenn möglichst viele Unterschriften gesammelt werden, die sich hinter dieser Klage versammeln. Das ist ein bisschen symbolisch, das stimmt, wenn ihr euch da auf der Seite der Umwelthilfe eintragt. Aber diese Symbole brauchen wir. Wir müssen einfach mal zeigen, dass wir aufstehen und nicht akzeptieren, was da gerade als sogenannte Klimaschutzpolitik gemacht wird. Deswegen war es, glaube ich, ganz gut, mal in einer halben Stunde alles so ein bisschen zusammenzufassen, in den Rückspiegel zu schauen. Und Christoph erklärt das euch alles. Ihr könnt natürlich auch bei der Umwelthilfe selber noch mal reinschauen. Wenn euch diese Folge gefällt, dann freue ich mich über Support bei Ko-fi oder per PayPal. Ihr könnt gerne auch meinen wöchentlichen Newsletter abonnieren. Den gibt's für 6, 8 oder ein bisschen mehr Euro, je nachdem, was ihr geben wollt. Ihr bekommt dann 4 Ausgaben im Monat, immer am Wochenende mit den neuesten News. Vor allen Dingen auch, was die anderen denn so machen. Denn das ist schon, ähnlich wie es mein aktuelles Buch ja auch zeigt, in Europa eigentlich kein Problem, die Mobilitätswende durchzuführen. Jetzt aber viel Erkenntnis und viel Neues vielleicht auch. Ich habe den Talk begonnen, ich werde das hier mal wiederholen, vorzulesen. Das ist an dem Tag bei Spiegel Online rausgekommen, was eigentlich so der Stand der Dinge beim Verkehrssektor ist. Egal auf welchen Preis sich die EU-Länder bei den Strafzahlungen festlegen, heißt es da, es dürfte teuer werden. Laut aktueller Prognosen könnte Deutschland das EU-Ziel allein im Verkehr um 180 Millionen Tonnen verfehlen. Zusammengenommen wäre das bei dem niedrigsten Preis von 45 Euro pro Tonne die oben erwähnten, also im Artikel erwähnten 9,5 Milliarden Euro. Und das wäre nur das Minimum an Strafzahlungen. Und damit ihr mal einen Vergleich habt, das entspricht der derzeit diskutierten möglichen Lücke im Bundeshaushalt für 2025. Nur der Verkehr. Und umso wichtiger ist es, und damit steigen wir auch einfach mal ein, ich habe Christoph gefragt, was denn so seine Lieblingsschlagzeilen waren, die erste Zeit jetzt hier vom Talk, wo alle sich versammelt haben. Euch viel Freude und viel Erkenntnis. Und jetzt würde ich mal sagen, wir steigen auch direkt ein. Wir werden, also es ist jetzt 17.05 Uhr, wir werden nach einer halben Stunde einen knallharten Cut machen, weil wir wahrscheinlich noch morgen reden würden, wenn wir über Verkehr reden. Auch ich könnte das im Moment sehr viel, weil genau wie du es gesagt hast, Christoph, es ist ja so, dass Mobilitätswende auch ohne Klimakatastrophe Sinn machen würde. Das vergessen wir immer wieder. Aber der Druck kommt halt von außen und von außen Druck zu bekommen ist immer nicht so charmant wie intrinsisch motiviert, das zu machen. Und da würde ich dich einfach mal bitten, weil ich ja auch geschildert habe, manche Menschen verlieren allmählich so ein bisschen den Überblick. Was ist das mit den Klagen? Welche unterschiedlichen Klagen gab es da auch? Also wir machen jetzt nicht die ganze Range auf, da habt ihr ja heute auch Inhalte geteilt, da können Leute auch nochmal in eurem Feed gucken, was so ein bisschen die Historie ist. Es geht ja jetzt hier ums Bundesverfassungsgericht. Und wenn du da mal uns mitnimmst und so ein bisschen in den Rückspiegel guckst, was war da eigentlich bisher?
Ja, genau. Also es gibt, also wir machen ja auch noch viel mehr als nur Klimaschutz in Anführungszeichen, auch Umweltschutz und über die Luftreinhaltung natürlich auch Gesundheitsschutz. Und was wir heute ja besprechen wollen, sind vor allen Dingen die Klagen gegen die Bundesregierung. Und da gibt es unterschiedliche Klagen, die da gerade am Laufen sind und auch schon länger am Laufen sind. Und vielleicht ist es einfach, wenn man das auseinanderklamüsern möchte, so ein bisschen, sich das vorzustellen auf zwei Ebenen. Also einmal, dass wir eine große Ambitionslücke haben. Also die Ambitionen, die Deutschland hat, gegen die Klimakrise anzuarbeiten, sind im Grunde viel zu gering. Also wenn man sich die CO2-Ziele vom Klimaschutzgesetz anschaut zum Beispiel, dann reicht es eigentlich nicht aus, um einen fairen Beitrag zu leisten für 1,5 Grad zum Beispiel. Und auf der anderen Seite haben wir dann, und das ist das Problem, was damit kombiniert sozusagen das Ganze zu einem riesigen Problem macht, eine riesige Umsetzungslücke. Also das ist das, was du gerade auch schon angesprochen hattest, dass wir selbst vor dem Hintergrund der zu geringen Ambitionen auch dann noch zu wenig machen, um diese Ambitionen zumindest einzuhalten. Und gegen diese beiden Lücken versuchen wir eben auch auf dem Klageweg, nicht nur, das ist so ein bisschen das Last Resort, der Klageweg, aber eben auch auf dem Klageweg vorzugehen. Und da sind jetzt im Fall der Bundesregierung vor allen Dingen so zwei Prozesswege sehr interessant. Einmal sind das Verwaltungsklagen an den Verwaltungsgerichten. Die richten sich gegen das Handeln der Bundesregierung. Also hält die Bundesregierung überhaupt die Gesetze ein, die es gibt? Das hat sie in der Vergangenheit beim Klimaschutzgesetz meistens nicht gemacht. Da kommen wir vielleicht gleich noch im Detail drauf. Und das zweite ist Verfassungsgerichtsbarkeit. Also sind die Gesetze, die es gibt, zum Beispiel das Klimaschutzgesetz, stehen die überhaupt im Einklang mit der Verfassung? Und das ist ja jetzt auch gerade die ganz große Frage mit dem Klimaschutzgesetz, was aus unserer Sicht entkernt wurde, vor ein paar Monaten im Bundestag, dann jetzt am 17. Juli in Kraft getreten ist, wo wir dann auch gegen Verfassungsbeschwerde eingereicht haben. Und das sind so ein bisschen vielleicht ganz oberflächlich erstmal die zwei Wege. Also einmal Verwaltungshandeln und dann einmal die Gesetze auf die Verfassungsmäßigkeit zu prüfen. Und gerade diese Verfassungsbeschwerde, das ist natürlich seit 2021, seit diesem tollen Beschluss des Bundesverfassungsgerichts, also diesem Klimabeschluss, der im Grunde in aller Munde war und ist, sehr, sehr bekannt einfach. Ich weiß nicht, das haben die meisten vielleicht mitbekommen. Ich weiß nicht, du hattest ja auch, wir haben ja auch schon mal gesprochen im Vorfeld, erzählt, wie du das mitbekommen hast. Vielleicht willst du auch einmal deine Perspektive darauf sagen, wie du das erlebt hast damals auch.
Ja, das ist ja immer wieder, finde ich, ganz interessant, dieses Kurzfristgedächtnis, was wir nur haben, was solche Dinge angeht. Also wir arbeiten uns momentan ja sehr stark an der Ampelkoalition ab, wo ich so ein bisschen das Gefühl habe, es gibt eine leicht unsichtbare SPD und über die FDP müssen wir heute vielleicht auch nicht reden, da reden wir gerade genug drüber. Und es wird sich natürlich viel an den Grünen abgearbeitet. Es sind aber diese drei Parteien, die jetzt gerade an der Macht sind. Aber natürlich gibt es eine 16-jährige Regierung davor, die Weichen ja zum Teil auch falsch gestellt hat. Und die Dringlichkeit wird ja mit jedem Tag höher. Und es ist dann auch eine Bewegung wie Fridays for Future entstanden. Und wir standen hier an dem Tag, wo das verkündet wurde, noch unter der Regierung von Merkel, standen wir mit unglaublich, ich glaube, das war der Besucherrekord von Fridays for Future oder der Teilnahmerekord an der Binnenalster. Und da hat jemand auf der Bühne vorgelesen, was gerade beschlossen worden ist in Berlin. Und da war so richtig ein Moment komplette entsetzte Ruhe. Und man hat so gedacht, wow, wir stehen hier gerade deutschlandweit mit einer Rekordzahl an Menschen auf der Straße um halt zu zeigen, dass wir einfordern, dass Klimaschutz halt Zukunftsschutz ist. Und dann kam so ein weichgewaschenes Ding, wo ja auch ganz viele Dinge rübergereicht worden sind zur jetzigen Regierung, weil da halt schon Wahlkampf war und irgendwie klar war, dass es wahrscheinlich einen Wechsel geben würde. Und das war so, glaube ich, in dem Moment eine ziemliche Hilflosigkeit unter uns allen, weil man halt gemerkt hat, okay, das wird jetzt einfach in die nächste Legislatur geschoben. Und dann sollen mal die machen, die dann die Wahlen gewinnen. Und das ist auch, was du schon beleuchtet hast. Das ist auch, wo ich so ein bisschen gemerkt habe, wir müssen einfach alles tun. Wir müssen alle Mittel ergreifen, die es gibt. Das sind dann nicht nur Demos, das sind dann nicht nur unterschiedliche Protestformen, sondern auch rechtliche Mittel. Ich hatte ja auch schon Roda Verheyen, eine Juristin, die sehr bekannt ist für Klimaklagen, die auch mit Greenpeace Dinge gemacht hat, auch schon vor Jahren im Podcast. Und die hat das auch schon vorhergesehen. Also zum einen hat sie gesagt, es gehen tatsächlich Menschen bewusst in diesen Beruf der Juristerei, um das Klima einzuklagen, um Verkehr zu verändern, Mobilität zu verändern. Aber es gibt auch dieses Mittel, und das würde ich dich noch mal gerne bitten. Wo ist denn da der Hook, wenn wir jetzt bei der allmählich uns auf die jetzige Klage auch zubewegen? Wo ist denn dieses Recht? Welches Recht wird denn da eingeklagt? Beziehungsweise wo habt ihr mit mehreren zusammen, das könntest du ja auch noch mal erläutern, welche Gruppe steht da eigentlich dahinter? Wo habt ihr beschlossen, da müssen wir jetzt noch mal genauer hingucken und weitere juristische Mittel anstreben?
Ja, genau. Also es gab ja damals schon bei der erfolgreichen Verfassungsbeschwerde mehrere Akteure, die Verfassungsbeschwerde eingereicht haben gegen das Klimaschutzgesetz. Also das waren wir. Bei uns fing das an, wir hatten damals einen Brief bekommen von einer elfjährigen, von einem jungen elfjährigen Mädchen aus München, die uns gefragt hat, ob wir sie nicht dabei unterstützen wollen, die Bundesregierung zu verklagen. Und dann waren wir Teil eben dieser Verfassungsbeschwerde gegen das damalige Klimaschutzgesetz neben anderen Akteuren, die jetzt auch wieder bei dieser Klage dabei sind. Dort ist Roda gerade angesprochen. Wir machen ja sehr viel mit Remo Klinger. Und was das damals das Bundesverfassungsgericht beschlossen hat und was auch jetzt wieder relevant ist, ist die Tatsache, dass das Gericht gesagt hat, wir dürfen die natürlichen Lebensgrundlagen den nachfolgenden Generationen nicht in so einem Zustand hinterlassen, dass die im Grunde nur zu dem Preis von krass radikaler Enthaltsamkeit das überhaupt aufrechterhalten können. Und für den Klimaschutz bedeutet das eben, dass wir schon heute ambitioniert Klimaschutz überhaupt betreiben müssen, damit wir dann nicht irgendwie in 10 Jahren vor so einer gewaltigen Herausforderung, also die Herausforderung ist schon jetzt gewaltig, aber wenn wir jetzt nichts tun, wird sie halt immer, immer größer. Und das würde dann dazu führen, dass wir dann in einigen Jahren eben vor einer Herausforderung stehen, die es dann notwendig macht, dass wir wirklich radikale Einschnitte in Freiheit haben, die ja vom Grundgesetz geschützt wird. Und also ganz klassisch gesprochen zum Beispiel, weil wir ja über den Verkehr reden und auch vorhin über den Verkehr schon geredet haben, wir haben jetzt noch die Möglichkeit, im Verkehr mit relativ verhältnismäßigen Maßnahmen Klimaschutz zu betreiben. Also das Tempolimit ist so das allerbeste Beispiel. Es kostet im Grunde nichts. Es ist auch eine sehr verhältnismäßige Einschränkung der Freiheit. Also die Einschränkung der Freiheit, die beschränkt sich darauf, dass ich auf der Autobahn nicht mehr mit 200 Sachen irgendwie auf der linken Spur überholen darf. Das würde ein Tempolimit eben verbieten, zu dem Nutzen, dass dadurch pro Jahr über 11 Millionen Tonnen CO2 eingespart werden. Und dann müssten wir das später nicht mehr einsparen. Also wir hätten sozusagen vom CO2-Budget, was uns zur Verfügung steht, würden wir jetzt schon anfangen, das also weniger zu verbrauchen. Aber wenn wir jetzt solche einfachen Maßnahmen wie das Tempolimit nicht beschließen, dann kann es eben sein, dass wir in 10 Jahren so Maßnahmen wie das Tempolimit, dass das gar nicht mehr ausreicht. Und dann reden wir halt wirklich über radikale Maßnahmen. Also dann reden wir halt wirklich über Fahrverbote. Und jetzt reden wir über Fahrverbote, weil Volker Wissing durchschaubarer Manöver veranstaltet, um die Entkernung vom Klimaschutzgesetz zu beschleunigen. Aber eigentlich Fahrverbote jetzt natürlich überhaupt nicht notwendig sind, weil wir ganz andere Maßnahmen zur Hand haben. Also du kennst ja selber die Palette, ne? Das Uber schlägt seit Jahren Maßnahmen vor, wie man den Verkehr auf Treibhausgasneutralität ausrichten kann. Also und da ist eben das Tempolimit so die einfachste Sofortmaßnahme, die sofort wirken würde. Und das ist sozusagen das bahnbrechende, also diese intertemporale Freiheitssicherung, jetzt schon handeln, damit in der Zukunft sozusagen wir nicht radikal Freiheit beschränken müssen. Das ist sozusagen der Kern dieser Entscheidung am Bundesverfassungsgericht. Und da dreht sich auch jetzt dann wieder die Frage drum bei dem entkernten Klimaschutzgesetz. Wird das diesen Anforderungen überhaupt gerecht vom Bundesverfassungsgericht? Und wir finden relativ eindeutig, nein, also das ist nicht so.
Ja, ich fand das auch total interessant. Ich habe mich unter anderem mit Ronan Steinke, also das ist auch eine ganz klare Follow-Empfehlung von mir, der arbeitet als Jurist und als Journalist und ist auch jemand, der aktuell auch beleuchtet. Es sind ja gerade wieder mehrere Menschen der letzten Generationen gewahrsam, während andere, die massivere Verbrechen an der Menschheit gerade in Dingen der Zukunft machen, frei herumlaufen. Und Ronan und ich haben zwei Podcasts dazu aufgenommen und er meinte, im Rahmen der Menschen, die sich mit Jura auskennen, war das eine krasse Geschichte. Also es hört sich jetzt so lapidar vielleicht an, aber die vom Bundesverfassungsgericht sind ja unpolitisch. Also sie haben natürlich eine gewisse Neutralität zu wahren. Aber das, was sie da gesagt haben, war wirklich bahnbrechend in dem Sinne, wie deutlich das für deren Verhältnisse war, dass sie das gesagt haben. Und das ist ja auch etwas, was wir immer wieder auch, finde ich, sehen, dass wir so stark im Jetzt sind und die Dinge, was du auch sagst, Tempolimit, es ist einfach, wie man so schön sagt, ein No-Brainer und in ganz Europa ist überall ein Tempolimit und das sind halt Dinge, wo ich auch das Gefühl habe, da wird an Sachen festgehalten, auch schon wie so ein bisschen so ein kindlicher Widerwille, weil natürlich Menschen manchmal bestimmte Parteien Freiheit anders definieren und die Freiheit von sich selbst über die von anderen setzen, aber da sind wir ja schon mal bei den Dingen, das ist vielleicht ein ganz guter Schritt, den wir da jetzt machen könnten, als dieses Wort gesprochen wurde vom Bundesverfassungsgericht, was waren denn da eure Forderungen, was wären denn aus eurer Sicht die Maßnahmen gewesen, die man hätte umsetzen sollen?
Naja, also letztendlich, wir reden und alle Parteien haben im Wahlkampf, auf den du ja angesprochen hast, der dann jetzt zu der Ampelkoalition geführt hat, alle Parteien der Ampelkoalition haben Wahlkampf gemacht mit dem 1,5-Grad-Ziel, mit der 1,5-Grad-Grenze. Und die logische Schlussfolgerung daraus ist ein Klimaschutzgesetz, was auch sich tatsächlich an der 1,5-Grad-Grenze ausrichtet. Und wenn man sich aber die impliziten CO2-Budgets des Klimaschutzgesetzes anschaut, also man kann ja relativ einfach den Minderungspfad, der im Klimaschutzgesetz angelegt ist, kann man ja aufsummieren. Also man rechnet einfach zusammen, wie viel CO2 darf in welchen Jahren ausgestoßen werden. Und dann kriegt man eine CO2-Zahl raus, die am Ende ausgestoßen wird, erlaubt wird. Und wenn man die dann neben die IPCC-Berichte, also die Berichte vom Weltklimarat legt und schaut, wie groß sind denn die globalen CO2-Budgets noch und wie groß ist das CO2-Budget für Deutschland, wenn man das alleine über die Bevölkerung umrechnet und einfach ignoriert, dass wir historisch ganz viel schon CO2 emittiert haben und eigentlich viel mehr noch machen müssten. Wenn man sich nur das anschaut, dann sieht man schon, dass das Klimaschutzgesetz eben auf keinen Fall 1,5 Grad kompatibel ist und auch nicht Paris-kompatibel ist im Sinne von deutlich unter 2 Grad, sondern selbst minimalste oder Temperaturgrenzen, die wir auf jeden Fall halten müssen, also 1,8 Grad mit hoher Wahrscheinlichkeit, werden, wenn man sich den Pfad des aktuellen Klimaschutzgesetzes anschaut, in den frühen 40er Jahren schon überschritten. Und da reden wir gar nicht über so 1,6 Grad oder so. 1,6 Grad mit hoher Wahrscheinlichkeit wird schon in den späten 20er Jahren wahrscheinlich überschritten. Und das ist das riesige Problem. Also das ist eigentlich auch eine naheliegende Forderung, Klimaschutzgesetz so auszurichten, dass er Paris-kompatibel ist und das auch gesetzlich so zu beschließen. Und weil vielleicht,
ja.
Oder mach du erstmal, ja.
Ja, das war für mich tatsächlich auch etwas irritierend, dass Robert Habeck vor die Presse gegangen ist und voll des Lobes war, wir sind voll auf dem Kurs. Und man hat irgendwie das Gefühl, jedes Mal, wenn solche Sachen kommen, steht der Expertinnenrat dahinter und schlägt die Hände über den Kopf zusammen und muss ein paar Tage später das halt korrigieren. Also ich finde, da sollte man auch ehrlich sein, was du schon sagst, es stimmt halt nicht. Es ist nicht auf Kurs. Ich kann kurz berichten, deswegen bin ich gerade ein bisschen reingerätscht. Ich bin ja bei Leonore Gewessler. Die hat ja das Superministerium, was Robert Habeck nicht hat in Österreich. Da ist der Verkehr in diesem Klimaschutzministerium eingegliedert. Und die hat am Anfang ihrer Wahlzeit oder ihres Mandates alle Großbauprojekte zum Beispiel angehalten. Also es sollte nochmal ein Autobahntunnel gebaut werden, wie bei uns auch. Wir haben ja unzählige, über 100 Autobahnprojekte, die noch gemacht werden sollen. Und das hat sie ein Jahr angehalten und sie hat das, was bei uns diese Autobahn AG ist, also ist die Asfinag in Österreich, die Wissenschaft und ihr Ministerium an ein Jahr gerechnet. Also was passiert eigentlich, wenn wir einen Tunnel bauen? Was passiert eigentlich, wenn wir Autobahnen bauen? Das weiß, glaube ich, auch jeder von uns mittlerweile. Es ist die größte CO2-Schleuder, die man überhaupt machen kann. Gerade Tunnelbau ist unglaublich intensiv. Das kann manchmal über 100 Jahre dauern, bis das an sich amortisiert ist im CO2, was da produziert wird. Und sie hat dann alle Großbauprojekte abgesagt und hat gesagt, okay, da müssen wir halt, wenn wir wirklich zu Zeitpunkt X dekarbonisiert sein wollen, diesen Meilensteinplan machen, und hat nicht, wie Volker Wissing es gemacht hat, gesagt, das ist der Verkehr 2023, so entwickelt er sich, rechne mal hoch, wo wir 2030 sind. Also das ist ja auch sowas, wo man merkt, diese schon bei Nachbarländern hat man so eine unterschiedliche Betrachtungsweise und auch eine andere Art, das ernst zu nehmen. Wie guckt ihr da auf den Verkehrssektor? Also was ist in der bisherigen Ampelkoalition da gelaufen? Welche Maßnahmen waren überhaupt Paris-konform?
Ja, also ich meine, vielleicht doch ganz kurz zurückzukommen auf, du hattest gerade das angesprochen, die Pressekonferenz mit Robert Habeck, wo er gesagt hat, wir sind im Grunde auf Kurs und diese Tafeln hochgehalten hat. Und da denke ich mir immer, naja, wenn die Bundesregierung tatsächlich auf Kurs wäre, dann würden wir nicht eine Klage nach der anderen gewinnen gegen die Bundesregierung. Und das ist ja in der Tat der Fall. Also wir haben im November haben wir zwei Klagen gewonnen am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg zu den Klimaschutz-Sofortprogrammen, die die Bundesregierung verpflichtet haben, sowohl im Verkehr als auch im Gebäudesektor Sofortmaßnahmen auf den Weg zu bringen, um auf Kurs zu kommen. Also das Gericht hat festgestellt, dass die Bundesregierung auf jeden Fall da nicht auf Kurs ist. Im Mai haben wir wieder zwei Klagen gewonnen, auch am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg. Am Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg immer deswegen, weil die Bundesregierung sitzt in Berlin, deswegen ist das zuständige Gericht, wo das Gericht wieder gesagt hat, da hatten wir geklagt für Klimaschutzprogramme, die sind im Klimaschutzgesetz auch vorgesehen, hatten wir geklagt, weil wir gesagt haben, das Klimaschutzprogramm, was die Bundesregierung verabschiedet hat, das reicht nicht aus. Also die Bundesregierung hat selber gesagt, als sie das Klimaschutzprogramm verabschiedet hat im Oktober letzten Jahres, da bleibt eine Lücke von mindestens von 200 Millionen Tonnen ungefähr CO2. Und dann wie gesagt, naja, also offensichtlich ist es dann nicht rechtskonform. Und das ist ja schon auch ein starkes Stück. Also, dass die Bundesregierung Programme verabschiedet und gleichzeitig sagt, es reicht eigentlich nicht aus, ist ja eigentlich ein Witz. Und das Gericht sieht das halt auch genauso. Und deswegen ist ja so ein bisschen unverständlich, warum man wie man vor diesem Hintergrund zu dem Ergebnis kommen kann, dass man auf dem richtigen Weg ist. Wenn das Gericht sagt, und ich denke, darauf können wir uns eigentlich alle verständigen, so Gerichte ernst zu nehmen in ihren Urteilen, dass man nicht auf dem richtigen Weg ist und mehr machen muss. Und da waren diese vier Urteile, waren da halt schon auch einigermaßen bahnbrechend und für die Bundesregierung ja auch einer der Gründe, warum das Klimaschutzgesetz entkernt wurde, um eben auch Druck vom Verkehrssektor zu nehmen. Also was man macht, ist ja das Gegenteil. Also statt mit allem, was man hat, auf Kurs zu kommen, zu sagen, du hattest gerade gesagt, man denkt immer viel im Jetzt, zu sagen, wir nehmen erstmal den Druck von den einzelnen Sektoren runter und rechnen uns das irgendwie schön, sodass wir bestenfalls erst in der nächsten Legislatur im Verkehr was machen müssen, führt halt genau in die Sackgasse und ist halt in diesem Jetzt-Denken zu Hause. Und dagegen richten wir uns eben auch mit unseren Klagen. Und jetzt eben dann gegen diese Gesetzesänderung mit dieser neuen Verfassungsbeschwerde. Mhm. Weil das, was wir gerade gesagt haben, was das Verfassungsgericht gesagt hat, das wird halt durch diese Gesetzesänderung jetzt völlig ignoriert. Und zwar vielleicht, weil das ja ganz interessant ist, also warum haben wir eigentlich gerade Verfassungsbeschwerde eingereicht? Aus welchen Gründen? Was ist das Argument eigentlich? Ist, bis jetzt war es ja so, das hat gerade schon angeklungen, dass jeder Sektor jedes Jahr eine CO2-Obergrenze hat und die musste eingehalten werden. Und zum Beispiel der Verkehr hat die nicht eingehalten. Und der Verkehr hätte bis 2030 nach dem aktuellen Projektionsbericht, und der ist schon sehr positiv, also der Expertenrat hat gesagt, das ist im Verkehr überschätzt mit hoher Wahrscheinlichkeit, die CO2-Einsparungen. Aber selbst so, also selbst laut diesem Projektionsbericht hätte der Verkehr bis 2030 eben 180 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausgestoßen. Und was man jetzt gesagt hat, ist, na, wir schaffen erstmal diese ganzen konkreten Sektorziele ab. Wir werfen alles in einen Topf. Also alle Sektoren werden in einen Topf geworfen. Und wir schaffen auch die jahresscharfe Betrachtung ab. Also wir schauen uns nicht mehr die Einzeljahre an, sondern wir schauen uns jetzt ganze Jahrzehnte an. Also die Vorgabe des Gesetzes ist, dass in dem Jahrzehnt der 20er Jahre und in dem Jahrzehnt der 30er Jahre über alle Sektoren hinweg, wenn man alles zusammenrechnet, das eingehalten werden muss. Und da haben wir halt das zweifelhafte Glück, dass durch Corona, die Kriegssituation der Ukraine in Zusammenhang mit den Konjunkturdellen dazu geführt haben, dass wir in den vergangenen Jahren recht schwache CO2-Emissionen hatten, da haben wir das Glück, dass dieser Sachstand so vorliegt Und dass wir jetzt in den 30er Jahren uns das schönrechnen können überhaupt noch. Aber wenn man sich das auf die 30er Jahre zum Beispiel anschaut, dann sieht man, dass das strukturell ins Chaos führt, in die Katastrophe führt. Und dieses Klimaschutzgesetz ist eben deswegen verfassungswidrig, weil das Verfassungsgericht gesagt hat, man muss es differenziert betrachten und man muss diesen Minderungsdruck differenziert umlegen irgendwie, dass die Leute wissen, was kommt denn auf sie zu, dass einzelne Ministerien wissen, was wird von mir wann verlangt. Und momentan ist es so, dass sich wieder alle anschauen können und mit dem Finger aufeinander zeigen und sagen, ja, fang du doch an. Und das hat Volker Wissing ja schon versucht mit dem alten Gesetz, wo er ganz klein in der Verantwortung ist. Und mir fehlt die Fantasie, wie man jetzt dazu kommen kann, zu sagen, na, mit dem neuen Gesetz, da stärken wir die Eigenverantwortung der Ministerien, da klappt das bestimmt. Jetzt wird Volker Wissing sich rechtskonform verhalten. Ich wüsste nicht, wie das Klimaschutzgesetz dazu führen soll, im Gegenteil. Also deswegen, das ist einer der Gründe. Es gibt noch ganz andere Gründe, aber das würde jetzt sehr ins Detail führen. Aber das ist so für mich so einer der krassesten Gründe, dass man diese riesige CO2-Lücke, die in den 30er Jahren, wo wir jetzt schon wissen, wir werden knapp 300 Millionen Tonnen CO2 zu viel ausstoßen, allein in den 30er Jahren, aber das wird völlig ignoriert. Man sagt, das machen wir nächste Legislatur frühestens.
Das ist ja auch das Interessante, dass die ersten Studien aufs Jahr 2030 gucken. Und da gibt es erste Berechnungen, wenn das so weitergeht wie bisher mit dem Verkehrssektor, ist der Verkehrssektor zu 50% zuständig für die CO2-Emissionen im Jahr 2030, was ich auch nachvollziehbar finde. Aber das ist vielleicht gerade ein ganz guter Punkt, weil wir noch 10 Minuten haben. Ihr habt dann ja ein bisschen versucht, unseren Bundespräsidenten zu bearbeiten, weil der musste ja final das auch zulassen. Also es hat ja auch mehrere Wochen gedauert. Ich weiß nicht, ob er da wirklich das Prüfen so lange gedauert hat. Magst du das nochmal eben erläutern, was da noch passiert ist und wie es dann doch zu diesem Schritt gekommen ist?
Genau, also der Deutsche Bundestag hat das Gesetz im April, also das Gesetz war ja sehr lange, wabertete das Gesetz so durch die Institutionen, also die ersten Beschlüsse dazu in der Koalitionsrunde sind ja schon über ein Jahr her gewesen, in diesen Nachtsitzungen, wo man dann den Kompromiss gemacht hat, so machen wir das oder so wollen wir das machen. Und ab dem Zeitpunkt wurde verhandelt über das Gesetz. Dann gab es Referentenentwürfe, die kommen dann aus dem zuständigen Ministerium. Dann wird weiterverhandelt und es war beim Klimaschutzgesetz irgendwann gar keine Bewegung mehr drin, weil sich die Positionen so verhakt hatten. Und im April ging dann auf einmal alles ganz schnell, weil man einen politischen Kompromiss finden wollte. Und das ist auf höhere politische Ebenen gegangen, also zu den stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, zu den Fraktionsvorsitzenden und so weiter und so fort. Und man hatte eben im April diesen Kompromiss gehabt, so wie jetzt auch das Gesetz im Grunde aussieht. Und der hat im Grunde den Referentenentwurf nicht verbessert, an einigen Stellen sogar verschlechtert. Und das wurde im Bundestag dann abgestimmt. Wir haben natürlich versucht, über unterschiedliche Wege, über öffentlichen Druck, also wir haben zum Beispiel eine Unterschriftenaktion gestartet, ganz, ganz viele BürgerInnen haben Abgeordneten geschrieben und gesagt, warum macht ihr das? Wir haben an die SPD appelliert, an die Grünen appelliert, gefordert, das nicht zu machen, was ja auch dazu geführt hat, dass einige Abgeordnete entgegen der Fraktionsdisziplin gesagt haben, sie werden dem Gesetz nicht zustimmen und auch prominente Abgeordnete zum Beispiel, also Toni Hofreiter hat gesagt, er wird dem Gesetz nicht zustimmen und das sagt ja schon was. Bei den Grünen hat Lisa Badum gesagt und die hat das Gesetz vorher verhandelt für die Grünen, hat gesagt, sie wird dem Gesetz so nicht zustimmen und das ist ja einfach sehr telling, dass das so gekommen ist und es ist dann trotzdem durch den Bundestag gegangen und wir haben dann, nachdem es auch durch den Bundesrat gekommen ist, eben das Gesetz uns ja schon die ganze Zeit davor sehr genau angeguckt und mal aufgestellt, aus welchen Gründen es wirklich gegen den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts verstößt und auch aus unserer Sicht evident verfassungswidrig ist. Und ich weiß nicht, also was ich wirklich, ich finde es wirklich interessant. Ich habe mir so ein Zitat aufgeschrieben vom Bundesverfassungsgericht von damals. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt hier so schnell finde, wo das wirklich im Zitat sagt, was ist notwendig für dieses Gesetz. Also ich lese es einmal ganz kurz vor, weil ich es wirklich absurd finde, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, 2021, Zitat, dass weitere Jahresemissionsmengen und Reduktionsmaßgaben so differenziert festgelegt werden müssen, dass eine hinreichend konkrete Orientierung entsteht. Erst dies erzeugt den erforderlichen Planungsdruck. So. Und jetzt schaffen wir alles ab, was Planungsdruck erzeugt. Und das ist so eine Stelle, wo man sich das neue Gesetz anschaut und den Beschluss vom Bundesverfassungsgericht und sich denkt, na, das kann nicht verfassungskonform sein. Und das haben wir dem Bundespräsidenten so auch geschrieben und appelliert, dieses Gesetz nicht auszufertigen, weil der Bundespräsident prüft ja das Gesetz, bevor es dann in Kraft tritt. Aber auch der Bundespräsident, das gehört zur Wahrheit dazu, hat nur eine sehr enge materielle Prüffähigkeit. Also er prüft vor allen Dingen, ist es formell richtig zustande gekommen? Und dann muss es sehr, sehr grob verfassungswidrig sein. Aus unserer Sicht ist es das. Aber der Bundespräsident ist da eben zu einem anderen Ergebnis gekommen und wollte diesen Prozess scheinbar nicht vorweggreifen. Deswegen sind wir jetzt am Bundesverfassungsgericht.
Genau, und jetzt sind wir an dem Punkt, dann war die Unterschrift. Steinmeier hat das damit durchgelassen, damit wurde das Ganze gültig. Und dann habt ihr, glaube ich, eine Nacht durchgemacht, wie man so lesen konnte. Magst du das nochmal erzählen, was ist dann passiert?
Genau, also ich meine, die Entwürfe, wie ich das gerade gesagt habe, die lagen ja schon länger auf dem Tisch.
Ja.
Und das Gesetz, wie es dann auch unterschrieben wurde, ist spätestens seit dem Beschluss im Bundestag, haben wir das schwarz auf weiß, was da passiert. Das heißt, das hat uns jetzt nicht unvorbereitet getroffen. Und wir haben mit einigem Druck und hinter verschlossenen Türen sozusagen diese Verfassungsbeschwerde vorbereitet. Und waren dann in der Lage, direkt auf die Unterschrift zu reagieren im Grunde. Wir mussten noch einige Kleinigkeiten anpassen, auch vor allen Dingen Daten nochmal anpassen, waren aber sehr, sehr gut vorbereitet. Also es ist ja eine sehr gute Teamarbeit, die wir da mittlerweile auch haben, weil wir so viel Erfahrung auch mit den Klimaklagen haben zwischen der Kanzlei mit Remo Klinger und unseren Fachbereichen. Und haben dann eben diese 204 Seiten sind das Verfassungsbeschwerde, konnten wir dann einreichen am Mittwoch, direkt als das Gesetz in Kraft tritt, zusammen wieder, und das finde ich eigentlich ganz schön, zusammen mit den gleichen Beschwerdeführerinnen, die auch schon die Verfassungsbeschwerde 2021 gewonnen haben. Also damals, ich hatte Marlene erwähnt, die war damals 11, die ist jetzt dementsprechend 3 Jahre älter, aber immer noch genauso zornig.
Oh wow. Ja.
Und auch andere, die damals gewonnen haben, die sie jetzt natürlich sehen, was gemacht wird und die damit nicht einverstanden sind. Und natürlich stellvertretend auch für ihre Generation da Einspruch gegen erheben und ja auch irgendwie den Rücken gestärkt bekommen von sehr, sehr vielen Menschen, die zum Beispiel bei uns diese Klage als ideelle MitklägerInnen unterstützen. Also man kann bei uns auf der Website da unterschreiben, weil wir natürlich auch politischen Druck erzeugen damit. Also ich lade alle herzlich ein, bei uns auf der Webseite mal zu schauen, das zu unterschreiben oder Klimaklagenpate oder Patin zu werden, um diese Arbeit zu unterstützen. Genau, das war einigermaßen viel Arbeit, aber ich glaube, es ist halt sehr, sehr wichtige Arbeit. Ja, zu sehen, dass so 204 Seiten dann am Ende fertig sind und an dem Tag fertig sind, wo das unterschrieben wird, das ist ja auch ein kleines Erfolgserlebnis, das dann bestenfalls zu einem großen Erfolgserlebnis führt, mit dem wir dann die Bundesregierung zu mehr Klimaschutz verpflichten können am Ende.
Wer kann denn jetzt mitmachen? Also gibt es Altersgrenzen? Muss ich in Deutschland wohnen? Wer kann jetzt, genau was du sagst, es gibt ja die zwei Pfade. Einmal kann man einfach direkt unterschreiben und damit ja seiner Stimme Gewicht verleihen, dass man das auch nicht gut findet und dass man auch dagegen ist und seiner in dem Sinne auch angebrachten Wut Ausdruck verleihen. Und dann gibt es ja noch das mit den PartInnen. Vielleicht erklärst du mal beide Wege, wer da mitmachen kann und ja, wie niedrigschwellig es ja letztlich auch ist.
Ja, genau. Also bei uns ist es so, wir haben uns bewusst dafür entschieden, das eben wieder mit den gleichen 11 BeschwerdeführerInnen zu machen, die auch 2021 das gemacht haben. Auf der anderen Seite wollen wir, das haben wir bei den anderen Klagen auch schon gemacht, eben eine große Masse an Personen hinter dieser Klage versammeln, die einfach über ihre Unterschrift zeigen können auch, sie sind damit nicht einverstanden. Das nennen wir ideelle Mitklägerschaft. Das geht sehr, sehr einfach. Da kann man einfach sich auf unserer Website sich das anschauen. Das ist eh interessant. Da stehen die Gründe nochmal sehr viel differenzierter als jetzt hier bei uns so im Zweiergespräch. Und kann man dann einfach unterschreiben. Und wir, letztes Mal, als wir im Oberverwaltungsgericht waren, haben wir zum Beispiel eine Rolle mitgebracht, wo diese ganzen Unterschriften, 1000 Unterschriften drauf waren und haben die vorm Gericht dann einmal entrollt, was natürlich auch für die Medien immer nochmal sehr eindrücklich ist und auch politischen Druck einfach entfaltet. Genau, und man kann auch Pate oder Patin werden von Klagen. Das ist natürlich deswegen auch für uns enorm wichtig, weil so Klagen natürlich immer sehr, sehr viel Arbeit auch verlangen. Und dann zum Beispiel ich auch ja hier angestellt bin bei der Deutschen Umwelthilfe. Und so kann man auch als Patin sozusagen mit einem kleinen Beitrag jeden Monat das unterstützen, wenn man das sich leisten kann und möchte. Da freuen wir uns natürlich auch immer sehr drüber. Also das sind die zwei Möglichkeiten, mit denen man bei uns, bei der Deutschen Umwelthilfe, die Klage, die wir jetzt schon eingereicht haben, unterstützen kann. Und dann kann man ja bei anderen Verbänden auch noch unterstützen. Das schließt sich auch überhaupt nicht aus. Also ich kann jedem da nur empfehlen, bei uns zu schauen, bei anderen auch zu schauen natürlich gerne. Genau, dass wir möglichst viel Druck entfalten, juristisch und politisch auf der Straße, letzten Endes natürlich.
Das war jetzt so ein kleiner Parforce-Ritt. Wir danken euch, die ihr zugehört habt und euch, die ihr vielleicht dieses Ganze hier nachschaut. Fleißige Geister haben eure Fragen auch mitgescannt. Ich kann mir vorstellen, dass die sich irgendwann noch auf der Webseite oder vielleicht mit einem Blog-Eintrag auch nochmal beantworten lassen. Fazit ist auf jeden Fall, es ist niedrigschwellig, es hat jetzt keine juristischen Auswirkungen oder ähnliches. Macht es auf jeden Fall und ich danke für den Austausch und wir rocken das, würde ich sagen.
Ja, danke dir, Katja. Danke dir, dass du das auch mitgemacht hast und schaut euch Katjas Bücher an.